Schön, dass ihr da seid. Wir haben Fastenwoche. Ist Gott nicht großartig? Man kann Amen darauf antworten, wenn ihr wollt. Wir haben Fastenwoche. Gott ist großartig. Amen. Es gibt auch, ich hatte schon mal die kleine Anekdote erzählt, aus einer anderen Gemeinde, weit weg von hier, noch in Deutschland. Da haben sie das Amen einfach abgeschafft. Haben gesagt, bei uns sagt keiner mehr Amen. Die haben richtig eingeführt. Amen heißt ja, ja, so ist es. Deswegen sagen wir an unserem Gebetsende, sagen wir Amen. Um nochmal zu bestätigen. Ja, das, was ich gebetet habe, stößt bei Gott auf offene Ohren. So ist es. Amen. Richtig. Gott ist großartig. Richtig. Von Gott fließt dir alle Kraft zu, die du brauchst für dein Leben. Richtig? Oh, ich liebe unseren Gott. Ich liebe Jesus Christus. Ich habe diese Fastenwoche sehr, sehr genossen. Auch wenn sie sehr hart war. Die Fastenwoche hat für mich relativ einfach angefangen. Fast so wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich das erste Mal gemacht und habe gedacht, okay, eine Woche, das schaffst du. Und letztes Jahr war es so, nach 2-3 Tagen, so dritter Tag, war der härteste Tag. Da war das Hungergefühl sehr stark. Aber als dieser dritte Tag rum war, Mittwoch, als es in den Donnerstag ging, da war das Hungergefühl weg. Ich habe überhaupt keinen Hunger gehabt. Ich habe gedacht, wow, das ist ja super. Und als ich dieses Jahr in die Fastenwoche gegangen bin, habe ich gesagt, okay, die ersten 3 Tage, die schaffst du. Und dann ist die Sache gelaufen. Gott ist ja immer wieder überraschend. Ich bin in die Fastenwoche gegangen mit dieser Einstellung. 3 Tage vergangen, die waren so wie letztes Jahr. Und als ich Donnerstag aufgewacht bin, ich hatte einen Hunger. Ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Naja gut, als das am Freitag immer noch so war, da wurde mir schon unheimlich zumute. Ich habe gedacht, jetzt hast du immer noch Hunger. Das gibt's doch gar nicht. Du hast schon so lange nichts gegessen, jetzt darfst du eigentlich gar keinen Hunger mehr haben. Und dann habe ich überlegt, wie soll ich das schaffen? Freitag den ganzen Tag. Wenn ich überlege, was Freitag alles auf mich zukommt. Samstag den ganzen Tag. Samstag ist Jahresgemeindestunde. Was da noch alles auf mich zukommt. Hey, ich brauche Kraft. Warum ist dieses Hungergefühl da? Ich kann nicht. Und ja, und Sonntag noch bis nach dem Gottesdienst warten. Wisst ihr? Und dann habe ich mich an meine eigene Predigt erinnert. Fasten bedeutet festhalten. An was halte ich mich fest? Oh, ich habe meiner Frau erzählt, oh, ich könnte den ganzen Kühlschrank plündern zu Hause. Aber woran will ich mich festhalten? Und ich habe mich entschlossen, nein, ich möchte mich an Gott festhalten. Ich will nicht auf meine eigene Kraft setzen, um die Fastenwoche durchzuziehen. Nicht ich bin so stark, um eine Woche auf Essen zu verzichten. Sondern ich will mich an Gott festhalten. Und das Spannende war, als ich ins Gebet ging mit dieser Einstellung, als ich Gottes Nähe gesucht habe mit dieser Einstellung, nach dem Beten war wirklich Hunger weg. Das war, boah, habe ich gedacht, oh, Gott ist gut. Ich halte mich an Gott fest. Oh, und ich hoffe und wünsche es euch. Ich weiß nicht, wie ihr die Fastenwoche verbracht habt. Ich denke, da könnten so einige erzählen. Ein paar haben es mir schon erzählt, was sie erlebt haben. Auf einer Arbeit hatte jemand so Geschäftskunden da, und nach dieser Versammlung gab es ein Essen. Leckere Metbrötchen. Oh. Aber er hat gesagt, nein, ich werde da nichts essen, weil ich will fasten. Ich will mich an Gott festhalten. Und die Brötchen waren so lecker anzuschauen, aber er hat durchgehalten. Und das ist großartig, wie Gott uns führt, wie Gott sagt, ja, ich sehne mich danach, mit dir diese Zeit zu verbringen. Ich sehne mich danach, wirklich die Kraft deines Lebens zu werden. Nicht nur auf den Lippen, nicht nur in dem Bekenntnis, ja Herr, du bist meine Kraft, sondern ich will wirklich die Kraft deines Lebens sein. Immer wenn du Kraft brauchst, immer jede Phase deines Lebens, morgens, wenn du aufstehst, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du vor Herausforderungen stehst, wenn du in deiner Beziehung stehst, in jeder Phase deines Lebens möchte ich deine Kraft sein. Das ist meine Sehnsucht, spricht Gott. Danach sehne ich mich. Und wisst ihr, dass diese Sehnsucht von Gott sehr, sehr real ist? Das ist nicht einfach irgendeine Aussage aus längst vergangener Zeit. Habt ihr euch schon mal deutlich gemacht, dass Gott Gefühle hat? Sehnsucht ist ja auch ein Gefühl. Gott hat Gefühle. Was heißt es denn, wenn wir sagen, ja, Gott liebt uns. Gott liebt uns. Was ist denn Liebe? Sicher, Gottes Liebe ist mehr als ein Gefühl, aber es ist auch ein Gefühl. Gott verzehrt sich vor Liebe für uns. Oh, er sagt, oh, ich freue mich so, wenn ich dich treffen kann, wenn ich Zeit mit dir habe, wenn du Zeit mit mir nimmst. Ich freue mich. Freude ist ein Gefühl. Gott ist ein Gott, der nicht so ein statisches, nach mathematischem System X funktioniert, sondern Gott ist eine Person, ein Wesen. Das größte Wesen, das es gibt. Denn alles, was es außer ihm gibt, ist geschaffen. Er ist nicht geschaffen. Er ist das Größte, was es gibt. Er ist das größte Wesen, die größte Persönlichkeit, die größte Person. Und als Person hat er Gefühle. Was meint ihr, warum haben wir denn Gefühle? Die Bibel sagt, du bist Ebenbild Gottes. Darum hast auch du Gefühle. Darum kannst auch du lieben. Darum hast du auch Sehnsucht. Ja, Gott hat Sehnsucht. Ich fand das in der Fasten- und Gebetswoche sehr spannend, dass bei uns dann auch eine Sehnsucht aufgebrochen ist, Gott hören zu wollen. Das hat ja schon letzten Sonntag angefangen und hat sich die Woche durchgezogen. Herr, wir wollen dich hören. Ich habe so in der Vorbereitung, musste ich an zwei Geschichten denken aus der Bibel, die sich nur auf den zweiten Blick ums Hören drehen. Die erste Geschichte nenne ich den Moses-Effekt. Moses hatte in einer Zeit gelebt, wo Israel in der Sklaverei in Ägypten war. Eigentlich waren sie als freies Volk damals unter Josef dahin gekommen. Josef, der verhindert hat, dass eine Hungersnot über Ägypten viel Schaden anrichtet. Er hat Korn gesammelt, er war weise, Gott hat ihn dahin geführt gehabt. Und irgendwann kam ein Pharao, der diese Vorgeschichte vergessen hat und der die vielen Israeliten in seinem Land gesehen hat und gesagt hat, boah, also die sind mir zu viel. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und Ängste, die bringen ja manchmal das Schlimmste im Menschen hervor. Und dieser Pharao, der hat richtig Angst gekriegt. Was weiß ich, wenn Krieg kommt und die sich gegen uns stellen? Wir haben ein riesiges Menschenmasse, die gegen uns dann sind im eigenen Land. Das müssen wir ausmerzen. So wurde Israel unterdrückt, Sklaverei. Sie mussten für den Pharao bauen, Frondienst leisten. Und Gott hat das Schreien seines Volkes erhört. Er hat es von langer Hand vorbereitet. Er hat dafür gesorgt, dass Moses, der in einem Schilfkörbchen von seiner Mutter, weil die Soldaten in Ägypten hatten den Befehl, die alle männlichen Kinder von den Israeliten umzubringen. Und die Mutter von Moses, die hat ihr Kind erstmal eine Zeit lang versteckt, aber als es dann nicht mehr ging, hat sie ihr Kind in ein Schilfkörbchen gepackt und es im Nil versteckt. Dort hat Gott dafür gesorgt, dass die Tochter des Pharao dieses Schilfköpfchen gefunden hat, Moses aufgezogen hat. Moses hat die beste Ausbildung seiner Zeit bekommen. Wenn Gott was anpackt, dann packt er es richtig an. Gott wollte sein Volk retten und hat gesagt, okay, ich bereite das von langer Hand vor, ich berufe Moses. Auf sein Leben liegt eine Berufung. Und ich sorge dafür, dass er die beste Ausbildung kriegt, die man in der damaligen Zeit haben konnte. Also Ägypten war ja ein kulturelles Leuchtlicht der Menschheit, im Gegensatz, wo die restliche Menschheit noch weitgehend in der Steinzeit rumgehangen hat. Also, und Gott sorgt dafür, dass Moses diese Ausbildung kriegt. Eine Berufung lag auf dem Leben Moses. Und ich glaube, das hat Moses gespürt. Er hat gemerkt, auf meinem Leben liegt eine Berufung. Vielleicht hat er sogar schon gemerkt gehabt, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass er für Israel der entscheidende Mann sein sollte, der sie da aus dieser Sklaverei herausführt. Wir hatten uns Ende letzten Jahres über unsere Vision als Gemeinde unterhalten. Wir haben mehrere Gottesdienste gehabt, wo ich darüber gepredigt habe. Und wir merken, es liegt eine Berufung hier auf unserer Gemeinde. Gott hat einen Plan mit uns. Und Gott hat so Großartiges in unsere Gemeinde gelegt. Ich genieße jede Woche diesen Lobpreis hier. Ich kriege gar nicht genug davon. Aber auch so viele andere Sachen. Berufungen. Wenn ich hinten dran denke, was David in der Technik da macht. Das ist Wahnsinn, das ist toll. Gott hat eine Berufung. Und so gibt es viele Bereiche. Wenn ich mir überlege, hier hinten, hinter dieser Wand, die Räume, wo der Kinderdienst stattfindet, mit einer Liebe machen die Geschwister von uns das, dass sie den Kindern dienen. Da liegt eine Berufung drauf. Gott hat eine Berufung für uns. Auf Moses hatte Gott eine Berufung. Moses hatte allerdings einen Fehler gemacht. Moses hat diese Berufung gespürt und hat das Ganze in seine eigene Hand genommen und hat gesagt, okay, er sieht, wie ein Ägypter da einen Israeliten getreten hat, geschlagen hat. Und Moses schaut gerade niemand zu, fängt diesen Ägypter ab und schlägt ihn tot. Ich glaube, dass Moses gar nicht vorhatte, den Tod zu schlagen, ist jetzt eine Spekulation von mir. Auf jeden Fall, das Endergebnis war, sagt die Bibel, dass dieser Ägypter totgeschlagen wurde von Moses. Und Moses denkt, naja, es hat ja keiner gesehen, verscharrt ihn im Sand. Und am nächsten Tag streiten sich zwei Israeliten und Moses geht dazwischen. Er spürt ja seine Berufung und er versucht es wieder. Er geht dazwischen und will sie besänftigen. Und da sagt der eine Israelit zu Moses, und was ist, wenn wir nicht aufhören? Willst du mich dann auch totschlagen? So, das war mein Knopf. Okay. Willst du mich dann auch totschlagen? Und Moses, ich kann mir das so bildlich vorstellen, der wird ganz bleich im Gesicht und sagt, oh Mann, das hat doch jemand mitgekriegt. Und das gelang vor die Ohren des Pharao. Und in der Bibel heißt, der Pharao trachtete danach, Moses zu töten. Und Moses macht das Beste, was er in der Situation machen konnte. Die Beine in die Hand nehmen und auf und davon. Oh. Mensch, ich sehe so richtig vor mir, als Moses sich Gedanken macht, auf meinem Leben liegt doch eine Berufung. Warum ist das so schief gegangen? Auf unserer Gemeinde liegt eine Berufung. Auf dir als Christ liegt eine Berufung. Warum geht so vieles schief? Das ist der Moses-Effekt, glaube ich. Wir packen an, ohne Gottes Stimme gehört zu haben. Wir haben gemerkt, man kann so leicht daherreden und sagen, ja, Herr, wir wollen deine Stimme hören. Aber was ist, wenn wir es in Wirklichkeit nicht hören oder nur sehr begrenzt, sehr wenig hören? Das ist uns, glaube ich, in der letzten Woche, in der Fastenwoche sehr stark aufgegangen, dass wir gemerkt haben, wie arm wir in diesem Bereich sind. Wir wollen lernen, Gottes Stimme zu hören. Und ich glaube, es war in der Fastenwoche ein wichtiger Schritt, aber wir stehen noch weit am Anfang. Lasst uns lernen, Gottes Stimme zu hören. Wenn wir wirklich in diese Dimension der Berufung, die Gott für uns hat, leben wollen, wenn wir sehen wollen, wie immer mehr Menschen hier reinkommen und erfasst werden von Gottes Liebe und vielleicht in Tränen ausbrechen und sagen, ja, Jesus, du starbst für mich am Kreuz, ich darf ein neues Leben anfangen. Wenn wir sehen wollen, wie Menschen angerührt werden und plötzlich die Kraft kriegen, in ihrer Beziehung zu Hause mit ihrem Ehepartner Dinge in Ordnung zu bringen. Wenn wir sehen wollen, dass Gott Menschen anrührt und Heilung schenkt, körperliche Heilung, seelische Heilung. Wenn wir das sehen wollen, dann können wir nicht einfach losgehen wie Moses. Dann wird es Verletzte geben. Sondern lasst uns wirklich diesen Impuls der Fastenwoche nehmen und das aufnehmen und sagen, Gott, wir wollen lernen, deine Stimme zu hören. Jesus, sprich zu uns. Einen ganz ähnlichen Effekt, eine zweite Geschichte, steht im Neuen Testament, bekannt unter dem Berg der Verklärung. Petrus wird von Jesus mitgenommen, noch zwei andere Jünger dabei, und Jesus sagt, kommt mit mir auf den Berg. Und auf dem Berg geschieht was Spektakuläres. Während die da oben sind, erscheinen zwei weitere, und zwar Elia und Moses. Die Leute sind eigentlich schon lange tot, aber sie erscheinen. Und Petrus ist, wow, die großen religiösen Führer der früheren Zeit. Moses, der dann später, als er gelernt hat, auf Gott zu hören, Israel wirklich aus der Sklaverei geführt hat. Moses ist da. Wow, was ist das für großartige Geschichte. Und Elia ist da, der so Großartiges mit Gott gewirkt hat, vor dem die Baalspriester kuschen mussten. Wow, der so Großes mit Gott erlebt hat. Und dann steht da noch Jesus. Das ist doch cool. Wir haben einen neuen, einen Nummer 3. Oh, Jesus, ich habe eine coole Idee, sagt Petrus. Lass uns 3 Hütten bauen. 3 Stätten der Anbetung. Jesus, du sollst eine Stätte der Anbetung kriegen. Elia und Mose auch. Und da kommt eine Stimme aus dem Himmel vom Vater Jesu, der sagt, dies ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Auf den sollt ihr hören. Wir können auf so viele Sachen hören. Jesus als Gottes Sohn, Jesus als Gott. Wir glauben ja, dass Jesus nicht einfach irgendein Mensch war, sondern wir glauben, dass Jesus Gott persönlich war, dass Jesus heute noch Gott persönlich ist, dass in Jesus wir Gott begegnen. Jesus, auf den sollt ihr hören. Der ist derjenige. Wenn wir Gott hören wollen, dann müssen wir lernen, Jesus Stimme zu hören. Nachdem Gott so deutlich zu Petrus geredet hatte, die sind zu Boden gegangen, zusammengebrochen, als sie ihre Augen wieder auftun, ist Jesus allein nur noch da. Ich stelle mir so richtig vor, wie Jesus sagt, okay, war ein Versuch, schwamm drüber, gehen wir erstmal vom Berg wieder runter. Aber es kommt kein Wort des Vorwurfs aus den Lippen von Jesus. Kein Wort des Vorwurfs. Das Interessante ist, wenn man sich die Moses-Geschichte anschaut, 2. Buch Mose, die Kapitel 1 bis 4, es kommt kein Wort des Vorwurfs von Gott. Sondern Gott führt ihn schrittweise auf einem Weg, den er nie selber gerechnet hätte. So ist es ja manchmal, dass Gott uns Wege führt, mit denen wir selber nie gerechnet hätten, die wir uns selber vielleicht nie ausgesucht hätten. Und doch, dass diese Wege zum Segen werden. Jemand hat mal gesagt, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Meine Tochter ist ja in der 1. Klasse und die haben dann diese Schulhefte, diese Linienteile, wo sie dann lernen, die Buchstaben an diesen Linien auszurichten. Und damit man gut auf ein Blatt gerade schreiben kann, ich weiß nicht, habt ihr sicher alle mal selber erlebt, wenn ihr ein DIN A4-Blatt nehmt und versucht, da drauf einen Brief zu schreiben ohne Linien, ohne nichts, das braucht schon Übung, um da eine gerade Linie hinzukriegen. Und zwar in dem ganzen Brief. So, normalerweise die erste Zeile, die klappt noch relativ gut. Die zweite Zeile, da hängt das Ende vielleicht schon ein bisschen. Und irgendwann kriegt der ganze Schriftzug einen Bogen. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin so froh, dass es Computer gibt heutzutage. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Also selbst wenn die Orientierungslinien krumm sind, erreicht Gott sein Ziel. Er schreibt gerade. Selbst als Mose einen Mord begangen hat, schreibt Gott gerade in seinem Leben. Gottes Berufung, im Römerbrief steht, Gottes Berufung können ihn nicht gereuen. Er wird nie eine Berufung zurückziehen. Das wird er nicht machen. Gott macht das nicht. Das kann auch eine richtige Befreiung für uns sein, wenn wir uns das bewusst machen. Gott hat auf deinem Leben eine Berufung. Und manchmal kommen ja so Selbstzweifel, die sagen, oh, da habe ich versagt, das habe ich nicht richtig gemacht, da war ich zu faul. Hat Gott deswegen seine Berufung zurückgezogen? Nein. Gott sieht seine Berufung auf deinem Leben nie zurück, egal was du tust. Aber Mose konnte nicht einfach so wieder durchstarten, konnte nicht sagen, ja, die Berufung steht nach wie vor auf meinem Leben, jetzt lege ich so richtig los. Dann wäre der nächste Mord dabei rausgekommen. Sondern er musste lernen, so wie wir lernen müssen, ganz neu Gottes Stimme zu hören, als Gemeinde, als Einzelne. So musste Moses auch lernen. Und das Ganze fing an darauf, dass er in eine Situation dazu kam, wo ein paar Frauen Schafe, Kamele und sonstige Tiere da tränken wollten. Und er kommt dazu und sieht, wie diese Frauen von ein paar stärkeren Hirten da verscheucht werden. Die sagen, ah, ihr seid doch nur Frauen, haut mal ab hier. Und Moses kommt dazu und sagt, was fällt euch denn ein? Und jetzt kann man sich vorstellen, Moses ist am Königshof aufgewachsen, auch wenn er auf der Flucht war. Jemand, der die Königswürde trägt, dem sieht man das an, selbst wenn er nicht mehr so königlich gekleidet ist. Der ganze Gang, man kann ja so gehen, oder man kann aufrecht gehen. Der ganze Gang und das Ausstrahlung, die Moses gehabt hat, die hat auch diesen Hirten Respekt eingeflößt. Und die Frauen, er hat ihnen geholfen, die Tiere zu tränken. Sie kommen zurück zu ihrem Vater Jitro und der sagt, ihr seid schon da? Mensch, das ging heute aber schnell. Und die erzählen ihm von der Geschichte. Letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, Moses heiratet eine dieser Frauen. Jitro wird sein Schwiegervater und fängt damit eine Geschichte an. In Jitro trifft er nämlich auf jemanden, der wird als Priester bezeichnet. Jetzt könnte man meinen, ein Priester außerhalb von Israel, der kann nur einen fremden Gott gedient haben, einen Götzen. Aber wenn man sich schaut, der Stammbaum von Jitro kommt von Abraham her, von dem Gott Abrahams. Und es gab Priester, Melchisedek, der bekannteste, es gab Priester, auch außerhalb der klassischen Linie von Israel, die Gott gekannt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, die Bibel erzählt darüber nichts, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Zeit, und das heißt, Moses war eine lange Zeit bei Jitro und hat seine Schafe gehütet, dass er darüber Gott ganz neu kennengelernt hat. Aber er hat ihn bisher nicht vom eigenen Hören kennengelernt, sondern nur das, was Jitro ihm über den Gott Abrahams erzählt hat. Nur das, was er selber aus der Tradition von dem Volk Israel, das er helfen wollte, gewusst hat. Und Gott hat ihn aber diesen Schritt gehen lassen, hat diese Zeit ihm gegeben. Wenn Gott uns führt und Gott uns ins Hören führen will, dass wir Gottes Stimme hören, dann wird Gott nicht drängen und sagen, also jetzt muss das aber langsam mal funktionieren hier. Du hörst immer noch nicht meine Stimme, also das haut ja nicht hin so. Sondern Gott lässt Zeit, Gott hat Geduld, Gott hat viel Geduld. Das ist eine Frucht, die auch der Geist auch in uns wachsen lassen will, Geduld. Oh, manchmal wünschte ich mir, oh Herr, ja, lass in mir Geduld wachsen. Aber schnell! Geduld. Gott hat Geduld mit Moses. Er ist lange Zeit bei Jethro. Er hütet die Schafe. Und Moses dient dem Jethro. Und in diesem Dienst führt Moses die Schafe weit über die Steppen hinaus. Die Steppen, da ist das Gras nicht gut genug. Er führt die Tiere weit über die Steppen hinaus bis hin an den Berg Horeb. Und dort sieht er plötzlich ein seltsames Phänomen. Er sieht, wie ein Busch brennt, aber ohne abzufackeln. Also der brennt und brennt und brennt, aber die Blätter daran verbrennen irgendwie nicht, obwohl er brennt. Mose ist vielleicht, wir würden sagen, naturwissenschaftlich gebildet. Er erinnert euch an seine Ausbildung, Spitzenausbildung der damaligen Zeit. Er ist gut naturwissenschaftlich gebildet. Ein Busch, der brennt, muss abbrennen. Das gibt es so nicht. Er hat gedacht, das Phänomen muss ich näher untersuchen. Da ist der wissenschaftliche Geist in ihm erwacht. Und so ist er zu diesem Dornbusch hin. Und mit einem Mal spricht eine Stimme aus diesem Dornbusch zu ihm und sagt, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Eine Stimme. Moses wundert sich in dem Moment. Was ist das für eine Stimme? Wer bist du? Ich kürze jetzt die Geschichte mal ein ganzes Ecke ab. Letztendlich gibt Gott sich zu erkennen in diesem Dornbusch. Auf die Frage, wer bist du, kriegt Moses eine Antwort. Die Antwort ist, ich bin Jahwe. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Ich bin der Gott der Väter von Israel. Ich bin der Gott, den sie vertraut haben und die, mit denen ich durch ihr Leben gegangen bin. Und ich möchte in deinem Leben auch Großes tun. Ich habe eine Berufung auf dich gelegt, das weißt du ja. Ich habe eine Berufung auf dich gelegt und ich will mit dir diese Berufung erreichen. Ich schicke dich nach Ägypten. Und Mose hat sofort gesagt, ja, klasse, lass uns anpacken. Nee, hat er überhaupt nicht gesagt. Stimmt nicht. Mose hat nicht gesagt, lass uns anpacken, sondern der kriegt plötzlich weiche Knie, weil er an sein Versagen zurückdenkt. Und er hat 150 Ausreden, nee, stimmt nicht. Er hat einige Ausreden, 3, 4 Ausreden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ausreden im Kopf, warum er nicht dahin gehen kann. Oh, ich kann doch so schlecht reden. Ist eine davon. Aber Gott lässt sich nicht abwimmeln. Und letztendlich ist es dann so, dass er in diesem Gespräch diesen Gott näher kennenlernt, wie er ist. Und immer mehr seine Stimme hört. Und das war das Entscheidende auch dann, als er in Ägypten war. Er hat auf die Stimme Gottes gehört. Das war das Entscheidende, als er am Meer stand, als er mit Israel ausgezogen ist und sie durch die Wüste ans Meer kamen. Der Pharao mit seinem Heer hinter ihm her, mit Streitwagen. Die Streitwagen waren die modernste Waffentechnologie der damaligen Zeit. Das war eine Erfindung, die Ägypter benutzt haben. Hightech ohne Ende. Die Panzer der damaligen Zeit. Und diese Streitwagen sind herangebraust. Und vor ihnen, mit dem Meer im Rücken, war Israel, ein Flüchtlingsvolk. Quasi unbewaffnet. Das hätte ein Massaker gegeben. Aber Gott hat geredet und Moses hat gehört. Merkt ihr? Gott redet, Gott will reden, Gott redet unablässig zu uns. Die Frage ist, oh, lasst uns lernen zu hören. Und da stehe ich nicht als einer vor euch, der schon die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, der euch sagen kann, okay, jetzt Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und ihr könnt es mir nachmachen und wir wissen alle, wie das Hören auf Gott geht. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin auch jemand, der mit euch beim Lernen ist. Ich genieße die Zeiten, wo ich Gottes Stimme höre, wo ich in der Stille Gott begegnen kann. Ich genieße diese Zeiten. Aber ich könnte nicht sagen, so geht's. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's das auch gar nicht. Weil Gott ist nie ein Freund von starren Systemen. Gott ist ein Freund von persönlicher Beziehung. Gott schaut das Herz an. Und Gott möchte, Gott möchte deine Sehnsucht sehen. Gott möchte sehen, dass du ihn wirklich hören willst. Und wenn du sagst, ja, eigentlich wollte ich das schon gerne, aber so eine Sehnsucht in mir spüre ich gar nicht, dann kann vielleicht der erste Schritt sein, dass du genau das Gott sagst. Gott, ich möchte diese Sehnsucht haben, aber ich spüre sie vielleicht gerade noch nicht. Dann sag ihm das. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott dieses Gebet auch erhören wird, dass Gott dir diese Sehnsucht schenken wird. Also beten ist so eine gefährliche Geschichte, weil da im Hintergrund nämlich ein Gott steht, der unsere Gebete ernst nimmt. Ja. Aber bei dieser Sehnsucht allein stehen zu bleiben, das reicht nicht. Wir müssen lernen, wirklich dann zu hören, diese Sehnsucht auch umzusetzen. Und das kann in einem, wie ist es in der Fastenwoche gefallen, Try-and-Error-Verfahren laufen. Also Versuch und Fehlschlag. Wenn jemand etwas Neues entdeckt, ich denke an Edison, der die Glühlampe erfunden hat, wie viele Versuche der durchgeführt hat. Und hätte man ihn gefragt, Mensch Edison, du hast schon so oft versagt. Hör doch endlich auf, das bringt doch nichts. Hätte er gesagt, nein, ich habe nicht versagt, sondern das waren einfach Fehlversuche. Ich werde dranbleiben an meinen Versuchen, bis dieser Versuch gelingt. Es war kein Versagen, sondern ein Fehlversuch. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Einstellung. Wenn du Gott hören willst und auf der Suche nach ihm bist und immer wieder im Gebet zu ihm kommst, dann sag dir nicht, oh, jetzt habe ich versagt, jetzt lasse ich's. Ich werde nie seine Stimme hören können. Lass dir das nicht selber einreden von deinen eigenen Gedanken, sondern sag, okay, das war ein Fehlversuch. Diesmal habe ich nicht die Stimme Gottes gehört, aber ich will weiter versuchen, weil ich weiß, dass da dahinter ein wirklicher Gott steht, ein realer Gott steht, der auch wirklich zu mir reden kann. Glaubst du das, dass Gott zu dir reden kann? Glaubst du, dass er die Möglichkeit hat, zu dir zu reden? Glaubst du das? Ja? Richtig, ja? Wenn Gott zu dir reden kann und zu dir reden möchte, dann gib nicht auf. Er wird zu dir reden. Lerne zu hören. Jetzt kann man lernen, so machen, dass man sich wie ein Schüler in die Schulbank sitzt. Nee, nicht alle Schüler sind so, aber lass mich das Beispiel mal nehmen. Es gibt manche Schüler, die sind so, die setzen sich in eine Schulbank, lassen sich von vorne berieseln, der Lehrer erzählt irgendwelche Geschichten, von denen man sowieso nichts versteht und gleitet so langsam den Stuhl hinunter. Das hat nichts mit Lernen zu tun. Lernen, wirkliches Lernen heißt aktiv zuhören. Wirkliches Lernen hat was mit Tun zu tun. Das heißt, etwas aufnehmen und umsetzen. Aufnehmen, umsetzen. Das ist Lernen. Im Matthäusevangelium, Kapitel 7, erzählt Jesus das Gleichnis, wo er genau das erzählt, dass Hören etwas mit Tun zu tun hat. Nämlich, wer auf meine Stimme hört, wer mein Wort hört und tut, der ist wie ein weiser Mann, der sein Haus auf einem Felsen baut. Und wenn dann die Stürme kommen, die Flut kommt, wird sein Haus nicht einstürzen. Wenn du dich ausstreckst und sagst, ja, ich will Gottes Stimme hören, dann musst du auch bereit sein, das, was du hörst, zu tun. Setze das um, was Gott dir aufs Herz legt. Natürlich will ich hier, einen wichtigen Einschub machen. Wenn du Sachen hörst für dich, dann musst du das natürlich als allererstes prüfen. In der Bibel steht, prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, also wenn du etwas hörst, nimm das, was du gehört hast oder meinst gehört zu haben, nicht gleich, also es ist auf jeden Fall von Gott. Try and error, Versuch und Fehlversuch. Weil es könnte sein, dass du einfach deine eigenen Wünsche gehört hast. Könnte sein, dass du gar nicht Gottes Stimme gehört hast, sondern deinen Wünschen dir reingeredet haben. Von daher prüf das. Rede vielleicht mit einem Christen, mit einem anderen Christen, den du vertraust darüber und sagst, du, ich meine, das von Gott gehört zu haben. Was denkst du darüber? Beweg das mal im Gebet. Gott kann nämlich auch zu dem anderen reden. Und wenn Gott das bei dem anderen auch nochmal bestätigt, dann wird die Chance schon minimiert, dass es meine eigenen Wünsche waren. Aber wenn du es geprüft hast und wenn du soweit bist, dass du sagst, okay, ich habe was gehört, dann setz es auch um. Wenn du zum Beispiel den Eindruck hast, du sollst einem lieben Bruder, eine liebe Schwester im Glauben ein mutmachendes Wort sagen oder du sollst denjenigen auf eine Situation in seinem Leben ansprechen und du hast das geprüft und es scheint Gottes Stimme zu sein, dann geh zu dem anderen hin. Hab den Mut dazu, das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Nämlich wirklich hinzugehen, denjenigen anzusprechen und ich nehme jetzt mal Emé, der sitzt da vorne so praktisch, sich zu Emé zu setzen. Emé, du, ich würde mal gerne mit dir reden. Und zwar ist mir so im Gebet, hatte ich so was aufs Herz gekriegt und das möchte ich dir gerne sagen. Und das, was ich so auf dem Herzen habe, prüf das mal, ob das von Gott kommt. Dann fangen wir an, das zu erzählen. Es gibt nämlich genug schlimme Erfahrungen, auch wo dann Christen her sagen und sagen, ich habe das selber geprüft, das ist auf jeden Fall von Gott, vielleicht doch daneben lagen, und dann aber zum Bruder hingehen und sagen, Emmy, der Herr sagt dir! Gott möchte, dass du das selber prüfst und dann in Liebe zu Emmy gehst. Also oder zu demjenigen, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Hab den Mut, das zu sagen, was Gott dir aufs Herz legt. Hab den Mut, wenn Gott dir aufs Herz legt, für jemand anderen zum Beten, für den anderen dann auch zu beten. Nicht zu denken, oh, was denkt er jetzt, wenn ich zu ihm komme und sage, du, ich möchte für dich beten, ist das okay? Hab den Mut, wenn du für jemanden betest und im Gebet spürst, du merkst, jemand ist krank und während du für ihn betest, Jesus, ich bitte dich, dass du ihn heilst, dass du ihn anrührst, und plötzlich hörst du das Reden Gottes und Gott sagt zu dir, sprich die Heilung in sein Leben hinein. Wie viele Christen gehen her, ohne gehört zu haben und meinen Heilung in ein Leben hineinzusprechen? Oh, wie viel kann da kaputt gehen? Wie oft haben wir Christen es schon gemacht, dass wir Heilung in Leben hineingesprochen haben, ohne vorher die Stimme Gottes zu hören? Wer ist denn der Heilt? Das sind doch nicht wir. Das ist doch Gott. Und das finde ich, erst Gottes Stimme hören und dann hast du auch die Autorität, Heilung hineinzusprechen. Wenn du etwas hörst, dann tu es. Hab den Mut dazu. Prüfe es und dann tu es. Setz es um. Denn nur im Tun wirst du wirklich Fortschritte machen. Weil dann erlebst du, das war richtig. Das, was ich Emé gesagt habe, das hat er bestätigt und das hat in seinem Leben eine Veränderung hervorgerufen, die sogar sichtbar ist nach außen. Wow, Gott, du bist großartig. Und das wird dich ermutigen, das nächste Mal noch besser Gottes Stimme hören zu können. Und so kannst du wachsen im Hören. Wir haben in der Fasten- und Gebetswoche so einen Dreiklang gehört. Und zwar, wenn wir wachsen wollen im Hören, hat das sehr stark mit Glaube, Hoffnung, Liebe zu tun. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich glaube, ich vertraue auf Gott. Hoffnung. Ich setze all meine Hoffnung auf ihn. Und Liebe. Das Ganze in Liebe zu tun. Das Ganze könnte man auch umsetzen in Gehorsam. Ich habe etwas von Gott bekommen. Ich habe etwas gehört. Jetzt bin ich gehorsam und setze es um. Dienen. Ich diene ihm. Und Vertrauen. Und das wird wachsen. Und ich werde mit jedem Mal werde ich vorankommen. So wie Edison mit seiner Lampe. Am Anfang hat der Draht vielleicht nur leicht geglimmt. Aber mit jeder Optimierung, die er vorgenommen hat, ist er einen Schritt weitergekommen. ich glaube ganz fest daran, und das will ich euch zum Ende hin mitgeben, ich glaube ganz fest daran, dass unser Gott redet, bis heute noch. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir lernen können, seine Stimme zu hören. Auch wenn wir vielleicht keinen Dornbusch sehen. Aber Gott hat ganz andere Wege. Gott hat unendlich viele Wege, zu uns zu reden. Und ich glaube ganz fest daran, dass das möglich ist. Und wisst ihr, dann ist, wenn das möglich ist, dann ist nichts mehr unmöglich. Stellt euch vor, wir hören Gottes Stimme. Wir hören Gottes Stimme, bete für denjenigen und derjenige wird gesund. Wir hören Gottes Stimme, sprich ein ermutigendes Wort in den sein Leben und du sprichst das rein und plötzlich hat er den Mut, eine Sache in seinem Leben in Ordnung zu bringen, das sein Leben zerstören wollte. Oh, stellt euch vor, wir hören Gottes Stimme und setzen sie um. Großartig, was Besseres kann uns gar nicht passieren. Und ich glaube, dann sind wir auch so weit, dass Gott noch viele, viele andere hier hereinführen kann. Dann war Mose bereit, nach dem, was er gehört hatte, nach Ägypten zu gehen. Dann war er bereit. Ich habe eine große Sehnsucht auf meinem Herzen. Der ganze Harz, inklusive seiner Randbereiche, so den Berg runter. Also der ganze Harz. Gott liebt die Menschen hier im Harz. Und er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oh, wie groß ist Gottes Sehnsucht danach. Darum ist es so wichtig, dass wir lernen zu hören. Nicht aus eigener Kraft, eigener Initiative, wie Mose, nicht den Moses-Effekt folgen, sondern auf Gottes Stimme hören. Und lasst uns da als Gemeinde gemeinsam lernen. Wie gesagt, ich bin da nicht so der ultimative Highlight-Man, der weiß, wie das Ganze funktioniert, sondern ich bin auf Entdeckungsreise mit euch. Wir sind zusammen unterwegs, Gott näher zu kommen. Und das ist das Kostbare in unserer Gemeinde.